Aufnahme. Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 58 steht hier. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Jesus.
Hallo.
Und die bezaubernde Alex.
Servus.
So, bevor wir hier mit dem Thema Bochum einsteigen, habe ich nochmal so einen kleinen Hinweis, dass mit dem Videopodcast bei iTunes funktioniert wieder. Nach wochenlangen Support-E-Mails, die ich an Apple geschickt habe, weil ich da ja dieses Ding mit der Feed-Adresse da so ein bisschen versaubeutelt habe, haben sie es jetzt endlich geschafft, das Ding rauszunehmen und ich durfte neu einstellen. Das heißt, die Folgen sind jetzt da wieder verfügbar. Das heißt aber auch, dass alle, die es bisher abonniert haben, es jetzt leider Gottes wieder neu abonnieren müssen. Irgendwie gab es da keine andere Lösung. Von daher müssen wir jetzt leider diesen Umweg gehen. Also von daher, wenn ihr es abonniert hattet, dann jetzt halt einfach nochmal neu raussuchen und wieder abonnieren und Videos angucken und glücklich sein.
Wir werden es überleben.
Ist ja fast so eine gute Nachricht wie das neue iPhone.
Besser. Viel, viel besser.
Weil umsonst.
Und mehr als 8 Megapixel. Bestimmt. Glaube ich. Egal. Bochum. Ihr wart nicht oben, oder?
Nee.
Gut. Diesmal nicht. Sonst eigentlich schon immer in Bochum, aber diesmal nicht.
Ja, hätte sowieso mit der Bahn nicht so richtig funktioniert, weil da gab es ja diese Geschichte mit dem gesperrten Bahnhof vorneweg. Ich meine, es war ja sowieso für alle klar, dass das Ding später anfangen wird. Wobei wir alle drauf getippt haben, dass es einfach daran liegt, weil der Mannschaftsbus irgendwo in einem fetten Stau festhängt. Dass die dann aber wegen der Bombendrohung da den ganzen Bahnhof erstmal dicht machen, das hat jetzt, glaube ich, keiner so richtig erwartet.
Naja, also, dass es verspätet losgeht, das habe ich auf jeden Fall erwartet. Also, ich meine, Freitagabend, 18 Uhr, wer will denn da ein Spiel machen, wo pünktlich die Fans irgendwie da sind? Und auch wenn die Bombendrohung nicht da gewesen wäre, ich will nicht sagen, die kam jetzt gelegen, aber den ganzen Busleuten kam es mit Sicherheit gelegen, weil die wären auch nicht pünktlich da gewesen. Von daher, ja, so what?
Ja, dann ging es ja eigentlich auch relativ spannend, fand ich schon los. Hoffer für Gekas von Anfang an, der sich ja in der Nationalmannschaft so ein bisschen wehgetan hat. Hat mich eigentlich gefreut, ihn von Anfang an zu sehen. Und er hätte ja auch die Chance gehabt, das 1-0 zu machen, wenn der Bochumer ihm die Arbeit da nicht abgenommen hätte.
Ja. Wobei, da gab es ja auch Diskussionen, wäre es abseits gewesen, ja oder nein.
Ich habe es vorhin nochmal in der Wiederholung geguckt, also ich meine, der wäre gleiche Höhe gewesen. Von abseits habe ich da nichts gesehen.
Also ich glaube, es hätte abseits sein können, aber das ist ja auch wieder eine dieser ganzen komischen Regeln mit irgendwie, wenn aktiv, dann nicht aktiv, dann nochmal rein und raus. Naja, also irgendwie, ich tippe mal drauf, er hätte das Tor sogar gemacht, wenn der Bochumer es nicht gemacht hätte, was ein gutes Zeichen ist für unsere Stürmer im Moment.
Ja, gut, wobei die Verletzung vom Gekas ist natürlich auch so ein Ding, ne? Also was hat er gehabt? Ne? Bluterguss im Oberschenkel, ist normalerweise kein Grund, ein Spiel sausen zu lassen. Ich glaube, das war einfach für alle Seiten mal eine gute Gelegenheit, im Hoffer auch mal eine Chance zu geben, dass jeder sein Gesicht wahren konnte unter dem Deckmäntelchen, dass der Gekas geschont wird, weil er verletzt ist. Ich habe das Gefühl, dass der Gekas nach wie vor keine super gute Stellung beim Fee hat. Da kann er Tore schießen, wie er will. Ich glaube, der wollte auch einfach mal den Hoffer ausprobieren.
Ja gut, ich meine, wenn du jetzt natürlich da vorne eine relativ große Auswahl an Stürmern hast, die alle eine gewisse Qualität mit sich bringen, und du hast einen dabei, der spielen könnte, aber dann halt doch nicht so ganz 100% fit ist und du bist noch relativ am Anfang der Saison und willst da vielleicht nochmal ein bisschen durchtesten, dann nimmst du als Trainer so eine Möglichkeit natürlich auch gerne an. Ja.
Bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich hätte sie nicht angenommen. Ich hätte ihn spielen lassen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man sich den Spielverlauf anguckt, da war das ein oder andere Ding dabei vom Hoffer, der Gegners hätten reingemacht. Wenn der mal einen Lauf hat, dann hat er halt einen Lauf. Und in der Phase würde ich ihn einfach auch nicht vom Platz nehmen. Auch wenn auf der Bank Leute mit den Hufen scharren, ich hätte ihn spielen lassen. Gut, ich kann jetzt die Verletzungen auch nicht zu 100% beurteilen. Das können mit Sicherheit alle, die dichter an der Mannschaft dran sind, besser. Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass es eher eine Goodwill-Aktion war als ein wirklich notwendiges Übel.
Also mich hat der Hoffer auch nicht so zu 100% überzeugt. War in Anbetracht der Leistung der Mannschaft, wo wir ja gleich sicher noch drauf kommen, eher einer der Schwächeren. Aber okay, unterm Strich, denke ich, ist die Mannschaft im Moment so stark, dass ein zweiter schwächerer Stürmer irgendwie nicht so ins Gewicht fällt, habe ich das Gefühl. Und das Ding hätte er gemacht. Gekas hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Und ich bin bei dir. Es gab so ein paar Szenen irgendwie, da wirkte der Hoffer einfach so ein bisschen unglücklich. Dafür sah er beim 2-0, war einfach seine Flanke klasse. Die wiederum hätte ich Gekas nicht zugetraut. Also
Ja, das
so,
stimmt.
ja, halb-halb.
Ja, also ich hätte ihm die Chance schon gegeben. Wie gesagt, du hast dann vorne eine relativ gut aufgestellte Auswahl, von daher, warum nicht auch mal spielen lassen? Ich meine, dass er jetzt vielleicht von Anfang an nicht so überzeugt hat, liegt halt einfach daran, dass ihm so ein bisschen Spielpraxis gefehlt hat. Da muss er natürlich jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen rankommen. Ich fand es jetzt allerdings auch nicht so schlecht, seine Leistung. Also sicherlich gab es ein paar Situationen, wo du gesagt hast, naja, ein anderer hätte die vielleicht gemacht, aber die hast du auch bei einem Gekas immer mal wieder. Also von daher.
Also das muss man mal ganz klar dazu sagen, dass das Niveau, auf dem wir heute hier ansetzen, um unsere wöchentliche Meckerei abzuliefern, das ist schon ganz, ganz weit oben angesiedelt. Natürlich gab es den einen oder anderen, der mir auch im Spiel nicht ganz so gut gefallen hat. Natürlich gab es die ein oder andere Situation, die mich ganz so gut gefallen hat. Aber ansonsten muss man schon mal dazu sagen, Bochum war eine 1A-Leistung. Also das war schon eine Sahneschnitte.
Ja,
Also
also es war definitiv in dieser Saison das beste Spiel der Eintracht. Was mir eigentlich, und ich hatte es die Tage über auch geschrieben, am besten gefallen hat, war so die Aufteilung und wirklich das, ja, ich traue mich ja kaum es zu sagen, im Kontext unserer Eintracht, das Spielkonzept, was sie irgendwie auf den Platz gelegt haben. Also du hattest immer das Gefühl, dass sie Kontrolle über das Spiel hatten, dass sie Kontrolle über den Gegner hatten. Das wurde teilweise fast schon ein bisschen zu spielerisch in der zweiten Halbzeit, also ein bisschen zu verschnörkelt, aber das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, wie sie in der ersten Halbzeit einfach wirklich eine Präsenz auf dem Platz hatten, die ich seit, keine Ahnung, sehr, sehr langer Zeit so nicht gesehen habe.
ja, und vor allen Dingen, also das beste Beispiel dafür ist das Tor zum 2-0. Der Ball ist durch die eigenen Reihen gelaufen, wie sie wollten. Da kam keiner an den Ball dran. Es war immer jemand anspielbar. Wir kamen nie in Bedrängnis. Und dann auch der Abschluss. Also war halt echt eine geile Flanke vom Hoffer. Und dann unser Kopfball ungeheuer Benny Köhler haut den da noch rein. Sehr geil. Also das, allein die Szene war ja Beleg für das gesamte Spiel.
Ja.
Ja, gebe ich dir recht, wobei sie mir stellenweise in der zweiten Halbzeit dann wieder, ich meine, dass du dann einen Gang rausnimmst und dich nicht da dann unnötig dann da anfängst aufzuheizen und aufzureiben, aber so ein bisschen mehr hätte dann schon gut getan. Also man hat dann schon gemerkt, dass dann Bochum dann da ein Stück mehr Gas gegeben hat.
Das fand ich jetzt nicht. Ich fand nur einfach, dass die Angriffe nicht so zu Ende gespielt waren. Also sie hätten definitiv in der zweiten nochmal so ein 3-0 nachlegen können und dann wirklich das Ding aber ganz locker nach Hause schaukeln. Mir fehlte so ein Stück weit einfach mal von diesen Konterangriffen, die sie hatten, die mal zu Ende zu spielen. Und da war zum Beispiel der Sebastian Roth ist mir in ein paar Szenen aufgefallen, einfach zu hektisch. Da wurde unnötig der Ball dann irgendwie nochmal nach außen und nochmal irgendwie versucht, innerhalb von 7 Metern den zweiten Doppelpass zu spielen und so weiter. Und Da fehlte mir so ein bisschen der Zug wirklich zum Tor und einfach das 3-0 machen und dann fertig und Ende Gelände zu sagen. Aber okay, wie die Alex eben auch schon gesagt hat, das ist echt Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wie gesagt, die erste Halbzeit fand ich sehr, sehr gut. Ob es jetzt irgendwie, ob man sie nicht besser spielen kann, wie der Kollege Hübner gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie war für ein Zweitligaspiel schon echt sehr, sehr gut.
Kannst immer eine Halbzeit oder so ein ganzes Spiel besser spielen. Also die Frage ist, musst du es zwingend? Ja, also wenn du da mit einem gut gemachten 2-0, 3-0 am Ende des Tages rausgehst, reicht's doch auch. Also du musst ja da nicht mit einem zweistelligen Ergebnis da vom Platz rennen und die Traumtore schlechthin aus 83,5 Metern geschossen haben.
Ja, das ist nett, aber da möchte ich vielleicht mal hier die Videocrew der Frankfurter Rundschau aufgreifen. Schon ein bisschen enttäuschend, nur zwei Tore geschossen bei einem Auswärtsspiel. Also sind wir mehr gewohnt.
Ja, das ist im Schnitt schießen wir immer drei Tore. Ja, im Schnitt. Da sind dann mal vier dabei und dann sind mal zwei. Also,
Zwei gab es, glaube ich, noch nicht auswärts. Das erste Mal ist jetzt ein leichter Abwärtstrend erkennbar.
naja, sonst haben wir aber
Quasi.
auch schon gerne mal das ein oder andere Tor auch kassiert. Also, das war halt diesmal auch nicht. Also, du kannst es halt dann auch so rumsehen.
Nee, klar, war auch nur Spaß.
Und auf die Videocrew von der Frankfurter Rundschau, naja, sag ich jetzt nicht viel, nicht? Aber so in Summe war
Ja,
es schon sehr, sehr angenehm, sich anzugucken. Da hatten wir definitiv schon langweiligere Spiele, vor allem die montags stattfinden.
absolut. Vor allen Dingen, es war halt auch zu keiner Sekunde des Spiels auch nur annähernd eine Gefahr da, dass man irgendwas an Angst haben musste, dass jetzt nochmal ein Anschlusstreffer erzielt wird oder dass es sich einem Ausgleich nähert oder wir Punkte liegen lassen oder sonst irgendwas. Also wir hatten das Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde zu 100% im Griff. Klar war die zweite Halbzeit ein bisschen schwächer wie die erste Halbzeit. Ja, man hätte das 3-0 schießen können, um sich noch entspannter zurückzulehnen. Hätte man alles machen können, aber ich habe auch in der zweiten Halbzeit kein schlechtes Spiel der Eintracht gesehen. Klar, was der Jesus gesagt hat, stimmt auch. Nicht zu Ende gespielt. Da waren noch ein paar Dinger dabei, die hätten in bessere Torchancen münzen können. Aber es war halt überhaupt keine Gefahr von Bochumer Seite da.
Ist jetzt die magische Frage, war Bochum, wir haben es ja hier auch schon öfter gehabt, von wegen, dass die zweite Liga ja so ein bisschen zweigeteilt ist. Also du hast irgendwie so die fünf, sechs Mannschaften, die oben sind und danach ist irgendwie eher so Fallobst. Ist jetzt Bochum eine Fallobstmannschaft oder sind die gut? Das müsste man irgendwie nochmal so, also bin ich mir auch nicht so sicher, ob jetzt, wie man Bochum jetzt auch einschätzen kann.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Also auch da bin ich noch so ein bisschen am Zweifeln. Wir hatten es letzte Woche schon mal. Also ich freue mich jetzt auf das Spiel gegen Kaiserslautern.
Ja.
Das wird mal wieder ein interessantes Spiel. Und dann, ja, müssen wir einfach gucken, wie die Rückrunde läuft, weil da werden wir auch nochmal gegen Mannschaften spielen müssen, wie Greuther Fürth, wie Düsseldorf, die beide immer noch einen Lauf haben vom ersten Spieltag an. Von denen wir uns bis jetzt immer noch nicht absetzen konnten, die immer gleich ziehen oder wie Greuther Fürth auch wieder an uns vorbeigezogen sind in der Tabelle. Das wird schon noch spannend.
Ja. Definitiv. Also ja, Bochum einzuschätzen, immer ein bisschen schwierig. Was du gesagt hast, Alex, mit an keiner Stelle irgendwie Gefahr gesehen, dass es da einen Anschlusstreffer oder irgendwas gibt. Also so zwei Szenen gab es schon, wo ich so ein bisschen Angst hatte, dass da noch was kommt, wo Nikolov dann halt relativ gut reagiert hat. Das war, glaube ich, das eine Mal kurz vor der Halbzeit, wo der von relativ weit rechts am Tor schon zum Schuss kam und Nikolov das Ding dann noch, glaube ich, zur Ecke umgelenkt hat. Und dann in der zweiten Halbzeit, wo einer aus 2 Metern vor ihm dann versucht hat, den Ball unten durchzuschieben, wo er die Hand dann noch unten hatte. Also das waren schon so die zwei Momente, wo ich gedacht habe, na, das könnte noch mal eng werden, wenn wir den Druck da weiter rausnehmen.
Hey gut, also Bochum hatte schon eins, zwei Torchancen gehabt, keine Frage. Es gab auch die eine Unsicherheit vom Nikolov, das hätte auch nach hinten losgehen können. Die Szenen gab's sicher, aber es war von der Spielsituation her, wäre es nie gerechtfertigt gewesen oder hätte auch nie aus dem Spiel raus wirklich Bochum mal einen guten Angriff gespielt mit einem Torabschluss. Also, und selbst wenn noch eins gefallen wäre, bin ich mir sicher, dass die Mannschaft eine Schippe hätte drauflegen können und noch das dritte Tor machen können.
Was ich relativ erstaunlich fand, das ist mir auch eigentlich heute erst bewusst geworden, als ich mir die Wiederholung nochmal angeguckt habe, das war jetzt schon das 10. Kopfballtor in dieser Saison, was wir geschossen haben.
Geschossen durch Horst.
Ja, aber so generell 10 Tore mit dem Kopf.
Ach, welches Schmierblatt hatte denn diese Woche diese geilen Statistiken ausgegraben?
Na,
Machst du
welches
Bild?
schon? Kennst du ein anderes großes Schmierblatt?
Auch mir fallen da viele ein. Gerade die letzten 2 Wochen haben sie mich alle geärgert. Gerade heute noch komische hessische Rundfunk. Letzte Woche war es dieser saudämliche Kommentar in der Frankfurter Rundschau.
Tja,
Kommen wir ja gleich noch.
lies weniger Zeitung. Ja, es war die Bild-Zeitung, die da jede Menge Statistiken ausgekramt hat mit Meister Auswärtstore, Meister Kopfballtore, Meister Tore in den letzten 10 oder 15 Minuten, keine Ahnung. Ich habe es kurz überflogen und dann auch
Auch
wieder
meisten
zugemacht.
Tore irgendwie in den Anfangs 10 Minuten und meiste Tore in den Schluss 10 Minuten und so, ne? Also da war schon einiges an Rekorden dabei, die sie da ausgegraben haben.
Wenn du danach gehst, schießen wir sowieso nur noch Tore und das 90 Minuten lang. Also von daher müssten wir eigentlich jedes Spiel mindestens 80-0 gewinnen. Also so
Ja,
läuft
aber
es.
wie schon gesagt, solange wir diese 1,60 großen Riesen in der Mannschaft haben mit einer Sprungkraft in den Beinen wie Benny Köhler, die dann die Kopfballdinger reinhauen, wer soll uns da aufhalten?
Sagen wir es mal so, solange wir die Gegner haben, die zulassen, dass ein 1,60 Meter Mensch an einen Kopfball rankommt und das Ding zu einem Tor verwandeln kann, wird schwierig.
Ja, wobei, man muss mal sagen, es war schon auch echt gut gemacht. Also er stand halt frei dort, aber dann wirklich den Abschluss, wie er gemacht hat. Wir haben ja Benny Köhler auch oft schon irgendwie Negatives. Das ist schon echt cool gemacht gewesen.
Wir? Halt mich da bitte raus. Also
Ich
der Köhler.
hab befürchtet, dass du es feststellst.
Der Köhler, den würde ich ganz gerne mal so ein bisschen rauspointen aus dieser ganzen Lobeshymne auf die gesamte Mannschaft. Also der ist für mich die Überraschung schlechthin. Was mich aber in gleichem Atemzug auch genauso wundert, ist, wie kann ich so eine beschissene Saison letztes Jahr als Köhler gespielt haben und dieses Jahr abgehen wie Schmitz' Katz. Finde ich, bei dem ist der Unterschied zwischen letztem Jahr und dieses Jahr gibt es bei keinem in der Größenordnung wie bei ihm. Bei Meier stellt man es auch fest, der war letztes Jahr auch auf komplett verlorenem Posten und ist dieses Jahr im Spiel mit dabei. Auch ein Spegler ist wieder besser dabei, aber ich finde, bei keinem ist es so oberkrass auffällig wie beim Köhler. Und der spielt echt bislang eine saugeile Saison.
Ja,
Ja,
gebe ich dir recht.
definitiv.
Und wie ein und derselbe Spieler letztes Jahr so eine Scheiße zusammenspielen konnte. Entschuldigung, Jörg, für das Wort. Aber ist so. Geht mir nicht in den Kopf.
Tja, da würde ich sagen, es macht alles der Kopf und das dritte Bein aus.
Ja, mit dem Kopf hat er ja bislang Erfolg. Gut, zum Rest wollte er nichts sagen.
Ich halte mich bei dritten Kursionen komplett raus.
Ja, also ist schon eine ordentliche Leistung von ihm, aber auch von der ganzen Mannschaft, wenn man mal so die letzte Saison zu dieser Saison vergleicht. Und es liegt sicherlich nur nicht nur daran, dass die Gegner in Anführungszeichen einfacher sind, sondern es liegt halt auch einfach daran, dass vielleicht die Mannschaft sich ein bisschen besser gefunden hat, ein bisschen besser zusammenspielt, wir die Chancen ein bisschen konsequenter nutzen.
Wir spielen
Müssen
mit
wir.
zwei Stürmern.
Oder das,
Schreien
ja.
wir auch seit 2 Jahren nach.
Ja.
Ja, wir haben halt auch eine größere Auswahl, ne? Ich meine, was hatten wir denn letztes Jahr noch an Möglichkeiten gehabt, wo man hätte mit zwei Stürmern auflaufen können? Ich meine, gut, da war ein Fenin, der zu langen Phasen verletzt war. Und ansonsten sah da auch mau aus mit einem zweiten Stürmer, den der hätte es bringen können.
Das
Und
stimmt,
so sah
ja.
es halt auf vielen Positionen aus. Und mittlerweile, gut, wir haben nicht auf jeder Position jetzt den 1A Sahneersatz sitzen, aber auf jeden Fall einen Ersatz, der sich sehen lassen kann und der deutlich besser ist, als manch anderer Zweitligaverein aufzurufen hat.
Ja, ich glaube, es fängt generell erstmal damit an, dass du einen Ersatz hast, wo du überhaupt in Erwägung ziehen kannst, ihn halt auch wirklich auf den Platz zu schicken, was ja wirklich im letzten Jahr mangels Personal halt einfach nicht drin war. Und das ist allein schon mal was wert, dass wir dann natürlich auch welche dabei haben, wo wir dann sagen können, naja, das ist dann jetzt auch so Luxus, wir können den halt auch spielen lassen oder setzen ihn halt auf die Bank, das ist, stört uns dann jetzt auch nicht großartig. Das ist in der Konstellation schon sehr angenehm. Wir müssen halt jetzt nur aufpassen, dass uns das Thema dann jetzt nicht zu Kopf steigt und wir dann wieder den Weg nach unten antreten, weil wir meinen, wir wären sowieso unbesiegbar.
Ich glaube, das wird jetzt in der Hinrunde ist es gar nicht das Thema, weil ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Lauf und das sieht ganz gut aus. Nur das, was ja auch irgendwie die Spieler, also irgendwie Schwegler gestern hat es, glaube ich, gesagt, ist, was ist mit der Rückrunde? Also sprich, letzte Saison ging es ja auch wunderbar, Platz 7 oder was, wo wir da waren.
Ja.
Und dann die Rückrunde war ja die Katastrophe. Und da bin ich mal gespannt, ob die Mannschaft, die ja mental auch immer gern da so einknickt, ob die dann wieder, was weiß ich, ein Heimkomplex oder sonst was bekommt zur Rückrunde, weil man dann irgendwie an letztes Jahr denkt.
Ja, möglich. Möglich ist es, aber wollen wir natürlich mal nicht hoffen. Aber ich meine, es ist eine ganz andere Ausgangssituation auch jetzt, ne? Also im Moment dominieren sie wirklich. Sie haben sich den Platz, wo sie stehen, zu 100% verdient. Im Moment wird auch ein bisschen so immer als Beispiel rangezogen. Naja, letztes Jahr standen wir auf Platz 6, hat auch keiner an Abstieg gedacht. Wir haben letztes Jahr noch 10 Spiele mehr gebraucht, um die gleiche Anzahl an Toren zu schießen, wie wir jetzt schon auf dem Konto haben. Wir stehen jetzt fast unangefochten oben mit in der Spitze. Und letztes Jahr war, ja, wir hatten einen beschissenen Start gehabt mit 5 wirklich schlechten Spielen, hatten dann ein paar gute Spiele in Folge gehabt und dann wurde es auch schon wieder langsam ein bisschen haarig. Wir hatten Misserfolge im Spätherbst gehabt, wie das Spiel gegen Aachen, mit dem das
Ja.
ganze Unheil seinen Lauf genommen hat. Also ich glaube, die Vergleiche zur letzten Saison, die hinken ein bisschen.
Ja, viele Vergleiche, die angestellt werden, hinken immer ein bisschen. Klar, wir hatten im letzten Jahr eine völlig andere Ausgangssituation. Aber was willst du anderes machen, als zwei direkt aufeinander folgende Saison zu vergleichen? Kannst jetzt auch
Nee,
eine
stimmt,
von 1995 rausgraben, aber das bringt dich halt auch nicht
nee.
weiter.
Hast schon recht, also vergleichen kann man das, aber ich glaube, der Vergleich, der passt nicht. Ich glaube, die Situation ist eine ganz andere und wir sind am 11. Spieltag ungeschlagen und ich glaube, das ist einfach ein Selbstbewusstsein, was du dir mit in die Winterpause nimmst, was dich pusht und was den Einbruch wirklich verhindern wird.
Dass dich das pusht, ja. Dass es den Einbruch verhindert. Ich will es hoffen, aber ich würde jetzt da nicht 100% drauf wetten.
Okay. Gebranntes Kind.
Ja, glaube ich, jeder von uns in einem gewissen Umfang. Also von daher, meine, auch wenn ich so diese Vergleiche hasse, wenn man dann irgendwo liest von wegen, was weiß ich, wäre das jetzt in der ersten Liga so, dann würden alle schon wieder vom Sieg der Champions League sprechen. Die Vergleiche finde ich halt auch doof, aber so ganz von der Hand zu weisen sind sie nur auch nicht.
Nö, das mit Sicherheit nicht. Ich glaube, ich wäre auch der Erste, der mit von Europa sprechen würde.
Du hast ja sowieso da ganz andere Voraussagen schon gemacht, wenn man die alten Folgen sich nochmal anhört, nicht?
Was?
Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was die Alex da gesagt hat.
Ah, du bist da auch bezahlt.
Und außerdem, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Ganz genau. Aber nochmal vielleicht was anderes, kommen wir ja vielleicht auch noch gleich zu. Es läuft so gut, also sprich, die Mannschaft spielt so gut, dass wir uns natürlich wieder mal abseits des Platzes irgendwie die Schlagzeilen und den Stress und das Gelabere gerade suchen. Oder was meint ihr?
Ich glaube, die Alex
Ich
war da gestern so ein bisschen pisst, oder?
gestern, was war gestern? Ich
Oder
bin
war
es
das heute
eigentlich,
Morgen?
ich bin es eigentlich die ganzen Tage schon. Also, tierisch genervt, wie dieses Interview mit Fischer hochgebauscht wird. Mich hat es genervt, dass auf einmal jeder darauf angesprochen wird. Das ist ja so ein Ding, was sich schon seit Wochen so ein bisschen anbahnt und was jetzt gerade seinen Höhepunkt findet. Haben wir ein Sommerloch. Es läuft im Prinzip richtig gut. Es ist genügend los, über das man berichten könnte. Man könnte sich tatsächlich mal mit der Mannschaft beschäftigen. Man könnte sich mit den Spielen beschäftigen. Man könnte alles machen. Aber man muss jetzt nicht von Seiten der Presse anfangen, irgendwelche Dinge zu ja, heraufzubeschwören, die so momentan, zumindest für mich, nicht ersichtlich sind. Der Hessische Rundfunk glaubt momentan an Machtkämpfe in der Eintrachtführung. Die Bild-Zeitung hat irgendein Interview rausgehauen, wo ein Kommentar vom Fee ist, der wohl komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Da hat er wohl irgendwas gesagt, naja, wenn die Ahnungslosen das Ruder übernehmen, dann wird es Zeit, das Handtuch zu werfen oder so. Das hat er wohl gesagt, auf eine Frage hin, oder da ging es um seine Station in Hamburg, wie es damals da gelaufen ist. Der Satz wurde aus dem Zusammenhang gerissen, wird jetzt genommen als aha, der Fee warnt schon mal davor, weil im Moment gibt es Machtkämpfe im Hintergrund und er will andeuten, dass wenn Bruchhagens Vertrag nicht verlängert wird, dass er dann das Handtuch hinschmeißt. Und solche wirklich abstrusen Geschichten werden im Moment herbeigezaubert. Und es nervt.
Ja, nervt mehr als manch einer sich das vorstellen kann. Also
Ja, wobei, was ich mich dabei frage, und das habe ich gestern ja hier irgendwie im HR mich auch gefragt, wer versorgt denn an der Stelle wieder irgendwie die diversen Fuzzis mit Material? Ja, es gab einmal irgendwie das Ding vom Fischer, aber jetzt so diese Verschwörungstheorie, dass irgendwie hier der zweite Aufsichtsratsvorsitzende, stellvertretende Aufsichtsrat, stellvertretender Präsident, was weiß ich was, Hellmann, dass der jetzt Ambitionen auf Bruchhagens Stuhl hat. Also ich meine, das muss doch auch irgendeiner lancieren. Und da frage ich mich wirklich, ja.
glaube ich nicht. Also ich glaube, da wird einfach nur das Naheliegendste spekuliert. Und der Hellmann war schon immer derjenige, auch im Aufsichtsrat, der nicht unbedingt der größte Bruchhagen-Fan ist. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, die, ja, so Puzzleteile, die man genommen hat und ineinander gepresst hat, in der Hoffnung, dass sie passen. Und was dann natürlich die Krönung des Absurden ist, ist, dass ausgerechnet der HR heute eine Gegendarstellung vom Fischer veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, habt ihr die noch gelesen? Die kam irgendwie vor einer Stunde oder vor zwei durch den Ticker.
Nee, nee.
Und da hat der Fischer sich jetzt im Hessischen Rundfunk dazu geäußert, dass er auch gesagt hat, von wegen, was ist denn das hier für ein Sommerloch? Wir sitzen alle fröhlich zusammen in der Chefetage und machen uns über die Berichte lustig. Was da spekuliert wird, nur weil irgendwelche Verträge auslaufen, so wie es jedes Jahr bzw. jedes zweite Jahr der Fall ist, wäre schon hanebüchend. Sein Interview wäre völlig missverstanden worden und aus dem Zusammenhang gerissen worden, ja, und das ist jetzt heute Abend bei HR Online erschienen. Also die Leute, die Gerüchte geschürt haben, schmücken sich jetzt mit den Federn, endlich Klarheit ins Licht des Pressedschungels zu bringen und hauen einen Artikel raus, dass das ja alles völlig an den Haaren herbeigezogen sei. Also geht gar nicht.
Ja, dass die Presse irgendwas schreiben muss und am besten verkaufen sich nun mal schlechte Nachrichten oder solche Geschichten halt einfach als, was willst du denn sonst großartig schreiben? Zwei Zeilen. Es läuft alles super, stehen auf Platz zwei, Mannschaft spielt gut zusammen. Ja, wer kauft das dann? Keiner.
Die Zeitung hat es geschafft, mit ihren Scheiß-Statistiken da heute eine komplette Seite voll zu kriegen.
Ja, aber die haben ja auch Zugriff zu irgendwelchen komischen Bundesliga-Datenbanken. Vielleicht waren die einfach zu teuer für ein HR oder für die Frankfurter Rundschau, was weiß dann nicht. Dass die irgendwas schreiben müssen, ja. Dass man es nicht unbedingt lesen muss, ja. Die Frage ist halt immer, wie wirkt sich dann nachher auf die Mannschaft aus? Ja. Also, ob die Fans das jetzt lesen und was die sich dann darüber denken, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Die Frage ist, was es halt für Unruhen in die Mannschaft reinbringt. Und das ist dann halt auch Aufgabe vom Trainer und vom Management, das dann halt intern zumindest aufzuklären und dann so weit wie möglich dann da fernzuhalten. was dann da draußen abläuft, das ist ja vielleicht fürs Image nicht ganz so toll, aber am Ende des Tages zählt halt auch die sportliche Leistung und die findet halt nicht in der Zeitung statt.
Amen.
Genau. Dann gab es doch da noch diese andere Geschichte mit den erhöhten Eintrittspreisen. Wenn wir schon mal bei dem ganzen Pressegedöns sind. Da hast du doch bestimmt auch noch eine Meinung zu, Alex, oder?
Ich habe zu allem immer eine Meinung. Ja, also ganz generell, auch da wieder, ist es ja ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen worden. Wenn man sich A, das Interview, auf das sich da alle beziehen, mal anguckt, hat der Bruchhagen mit keinem Wort gesagt, dass er darüber nachdenkt, das bei der Eintracht zu tun, sondern er hat lediglich als Beispiel, gebracht, dass andere Vereine das so machen. Punkt. Mehr nicht. Was die Presse dann daraus wieder gemacht hat, und allen voran dieser Kommentar in der Frankfurter Rundschau, der wirklich unter aller Kanone war, war halt eine Geschichte, dass das Ding schon feststeht und geplant ist. Wenn dem so kommen sollte und es tatsächlich ernst gemeint ist, finde ich das absolut scheiße. Weil ich fand eigentlich das Herangehen der Eintracht bis jetzt im Umgang mit den Fans genau richtig, so wie es war. Überlegt herangegangen, versucht das Gespräch zu finden. Vielleicht kann man das noch ein bisschen verstärken und das Gespräch öfter finden. Vielleicht kann man auch dem Fanbeauftragten im Vorstand mal ein bisschen mehr Aktivität einreden, dass er sich da noch ein bisschen mehr ins Zeug legt und nicht alle Aufgaben immer der Fanbetreuung überlässt. Da gibt es mit Sicherheit noch Luft nach oben. Aber übertriebene Härte oder jetzt sämtliche Strafen auf die Eintrittspreise nächstes Jahr umzulegen, halte ich für unangebracht. Den Leuten nachgehen, zu gucken, Videobeweise und die Leute zur Rechenschaft ziehen, die es tatsächlich verursacht haben, denen meinetwegen auch versuchen, die Kohle abzudrücken. Alles in Ordnung, aber auf die Eintrittspreise, das hat da nichts zu suchen.
Glaube auch nicht, dass sie das tun werden. Also durch die Gespräche, die sie geführt haben, wissen die schon, denke ich, ziemlich genau, welche Bereiche da aktiv sind und wo sie sich dann von den entsprechenden Personen, die verantwortlich sind, dann da auch die Kosten erstatten lassen können. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die sich das auf die Einzelpreise oder Eintrittspreise über alle dann auskippen würden, wobei es auch ein nachvollziehbarer Schritt wäre. Zum einen haben wir halt nun mal erhöhte Kosten, die du irgendwie ja gedeckt bekommen musst. Und wenn solche Themen halt öfters auftreten, dann wird es ja auch nicht gerade weniger. Und wir sind nun mal in einer etwas angespannten finanziellen Situation.
Ja, aber ich ziehe auch meine Choreo-Spenden nicht von meinem Eintrittspreis ab.
Ja,
Also, auch
du
für das, was wir
siehst.
tun, haben wir erhöhte Kosten, ziehe ich jetzt auch nicht vom Eintrittspreis ab.
Also ich sehe es
Ja.
ähnlich wie die Alex. Du hast mit so einer Aktion einen Kollateralschaden an der Stelle, der aus Sicht der Marke Eintracht Frankfurt und des Gesamtvereins natürlich brachial wäre, weil einfach irgendwie die Message wäre, für ein paar Deppen müssen halt alle irgendwie büßen. Und das fände ich irgendwie echt einfach nicht gut. Wie die Alex sagt, es ist klar, aus welcher Ecke die Sachen immer kommen. Es ist klar, wer mehr oder weniger da dran ist. Und da braucht es einfach klare Gespräche, mehr Aktivität und wirklich gezielt die Jungs dann auch, was weiß ich, zivilrechtlich oder sonst was, in die Mangel nehmen und von denen die Kohle zurückfordern. Und ja, was ich durchaus auch so sehe, ist, dass du einfach sagst, du musst in sozusagen die friedlichen Fans in Anführungszeichen mehr dazu auffordern, dass sie Druck auf die anderen Fans machen. Alles wunderbar. Aber wenn du sagst, dass pauschal alle irgendwie mehr zahlen müssen, ich glaube, da ist dann echt der Schaden, den du anrichtest, der ist größer als der Nutzen, den du davon hast.
Ja, definitiv, gebe ich dir recht. Ich sage ja auch nur, dass es ein rein aus finanzieller Sicht gesehener, nachvollziehbarer Schritt wäre. Das heißt noch lange nicht, dass ich der Meinung bin, dass man das jetzt unbedingt so tun muss. Ja, ich habe dann auch keinen Bock für meine Eintrittskarte dann nachher mehr zu bezahlen, nur weil einige meinen, sich zu benehmen müssten wie offene Hose. Ja, gab es sonst noch irgendwas aus der Presse, was erwähnenswert ist, was ich vergessen habe? Glaube nicht, oder?
Nee, also in den letzten Tagen bekleckern sie sich nicht gerade mit Ruhm. Also da bringt der morgendliche Pressespiegel doch mehr den Puls in Wallung, als der eigentliche Kaffee es tut.
Du hast Geld gespart, oder? Zeitung ist günstiger als als der Kaffee.
Geld hätte ich sparen, wenn der GEMA nicht mehr die Gebühren einziehen würde, um so einen Schund wie bei HR Online lesen zu müssen. Dann täte ich mal Geld sparen.
Sehr schön. So, dann lasst mich mal auf die Liste schauen, was haben wir noch? Das Thema Presse nervt es durch. Wollen wir zwei Sätze zu dem Thema Nationalmannschaft verlieren? Können wir, glaube ich, kurz anreißen, oder? Rode durfte spielen, Bell durfte spielen, Gekas durfte spielen, Schildenfeld hat die Bank warm gehalten.
Naja, wobei bei Bell und Rode spielen durfte, ist ja noch so ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen. Also bei Rode ja. Auch der Bell kam zum Einsatz, aber gegen einen Gegner wie San Marino hat sich, glaube der Herr Bell, ein wenig gelangweilt. Also ich habe das Spiel gesehen, der U21. Es war letzte Woche Mittwoch, glaube ich, gegen San Marino 8-0 gewonnen. Ich weiß nicht, ob San Marino einen Torschuss hatte. Aber ja, also gerade als Innenverteidiger, ja, war das jetzt mit Sicherheit kein Spiel, bei dem du dich präsentieren konntest. Der Bell war immer öfter vorne auch mit dem Angriff zu sehen, hat sich versucht, vorne ins Spiel irgendwie mit einzuschalten, damit er auf seine insgesamt 10 Ballkontakte wenigstens am Ende des Tages gekommen ist. Aber ja, war halt schade, dass er da nicht wirklich zeigen konnte, was er drauf hat.
Okay, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es aus irgendwelchen Gründen, glaube ich, verpasst.
Ja,
Ja,
also
geht.
Spiel war okay. San Marino, gut, also die A-Nationalmannschaft hat schon nichts entgegenzusetzen. Dann kannst du dir vorstellen, wie die Jugendteams da aufgebaut sind. Ja, waren ein paar schöne Tore von der deutschen Nationalmannschaft dabei. Der Jung hat nicht von Anfang an gespielt, der wurde in dem Spiel auch mal geschont, weil er sonst normalerweise zum Stammetat gehört, kam in der zweiten Hälfte rein. Rode kam mit rein, Bell konnte von Anfang an spielen, haben alle kein schlechtes Spiel gemacht, wobei das ist halt, also das war halt ein schlechteres Trainingsspiel. Da kannst du überhaupt keine Schlüsse daraus ziehen und ja. Aber wenigstens hatten sie, oder gerade der Sebastian Rode hatte sein Debüt gehabt. Ich hoffe, dass er jetzt öfter eingeladen wird und drücke mal alle Daumen, dass er da in den nächsten Wochen sich ein bisschen mehr in Szene setzen kann.
Okay. Ja, Schillingfeld hat es mal wieder nicht geschafft zu spielen. Eigentlich auch ein bisschen doof, oder?
Naja, er ist Verteidiger bei dem deutschen Zweitligisten. Ich weiß nicht, wenn die Kroaten irgendwie, die werden ja auch ein paar Spieler in der Welt verteilt haben, was weiß ich, irgendwelche Verteidiger aus der ersten italienischen Liga oder England oder sonst was haben, irgendwie, was weiß ich wer, dann ist das halt so. Dann sitzt halt Schildenfeld auf der Bank.
Wobei der Schildenfeld macht sich ja auch, ne? Also ist er jetzt in den letzten Spielen deutlich stabiler geworden. Ist nach wie vor meiner Meinung nach kein großartiger Stellungsspieler, aber ist halt jemand, der über einen Zweikampf echt ins Spiel gefunden hat. Und ja, also meiner Meinung nach macht er momentan keine schlechten Spiele bei der Eintracht und vor allen Dingen, es ist halt so, dass er in der Luft und auf dem Boden fast jeden Zweikampf gewinnt und das macht einen Moment aus.
Ja, deswegen sagt ihr, es wäre dann für ihn als Belohnung sicherlich auch angenehm gewesen, dann da in der Nationalmannschaft zu spielen. Hat dann aber wohl ja nicht ganz gereicht. Wo er aber ja dann sicherlich wieder spielen darf, und das ist jetzt eine grandiose Überleitung, ist dann jetzt im kommenden Spiel gegen Duisburg.
Ausgezeichnet, Herr Delling.
Vielen Dank. Ich habe aber die hübschere Frisur. Kann man jetzt nicht sehen, ist aber vielleicht auch besser so. Die Aufstellung wird sich mit Sicherheit nicht viel ändern. Vielleicht Hoffer raus und Gekas dafür wieder rein, wenn er dann seine Verhärtung da im Muskel oder was es genau war, dann durch hat.
Gehe ich mal fest von aus. Also wäre auf jeden Fall meine Maßnahme. Hoffa raus, Gekas wieder rein. Hoffa hat mich nicht zu 100% überzeugt. Und Gekas, wie ich eben schon gesagt habe, wenn der einen Lauf hat, dann trifft er einfach. Und momentan scheint er den noch zu haben. Und Gekas käme bei mir erst dann wieder raus, wenn entweder verletzt oder Lauf zu Ende. Und dann kann Hoffa meinetwegen die nächsten 3, 4 Spiele machen. Vorher würde ich ihn nicht mehr rausnehmen.
Ja.
Ansonsten können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir jetzt so unsere Aufstellung für die Saison gefunden haben. Es sei denn, es gibt jetzt noch die ganz großen, gewaltigen Verletzungen, die wir
Nicht
toi toi
hoffen.
toi nicht haben wollen. Besonders nicht auf der oft zitierten Position hinten rechts.
Das sehe ich ebenso. Also das Dream Team steht jetzt fürs Erste. Das ist gesetzt. Ich würde auch sagen, so die ja, 13, 14 Spieler stehen, weil auch was irgendwie die Wechsel angeht, ist ja nicht viel Bewegung drin. Naja, und die Jungs sollen jetzt einfach mal, wie die Alex eben gesagt hat, spielen, bis irgendwie was kritisch ist. Und danach kann man mal weiterschauen.
Also für mich ist es noch gar nicht so gesetzt. Ich habe da so ein paar Positionen drin, auf denen ich ab und zu mal rotieren würde. Und das ist einmal hinten links, Chakba. Der spielt wahnsinnig offensiv, was auf der einen Seite sehr gut ist, was aber auch der Schuss, der kann mal nach hinten losgehen, wenn Bochum mal ein bisschen besser gespielt hätte und über unsere linke Seite gekommen wäre. Wären wir da hinten teilweise offen gewesen wie ein Scheunentor. Also da mussten Benjamin Köhler extrem viel mit nach hinten arbeiten. Gordon Schildenfeld geht oft raus auf die linke Position, in die Lücke, die der Jagba da einfach hinterlässt. Und da würde ich, wenn denn jetzt bald wieder ein bisschen den Trainingsrückstand aufgeholt hat, den Cervelas auf jeden Fall mal austesten. Und die andere Position, auf der ich rotieren würde, so leid es mir tut, ist die vom Sebastian Rode, der mich nicht immer zu 100% überzeugt. Wenn man sich mal anguckt, wo unsere Tore fallen, kommen die hauptsächlich über links. Und da, ja, könnten wir noch ein bisschen besser aufgestellt sein. Also der überzeugt mich auf der Position des rechten Offensivens noch nicht so ganz. Da würde ich ab und zu noch mal vielleicht mal einen Matt Moore bringen und mal gucken, was da noch geht.
Du hast aber jetzt auch genau die Jungs genannt, die im Prinzip in dieser 14er-Rotation drin sind. Also ein Matt Moore, den du irgendwie auch mal reinbringen kannst, wo du ein bisschen wechseln kannst und so weiter. Aber sonst grundsätzlich, also jetzt bei Rode finde ich, die Spiele sind alle solide und okay. Er wirkt manchmal, das hat glaube ich der Fee auch schon gesagt, ein bisschen überhastet und hat dann immer irgendwie so ein Pass drin, der dann nach hinten losgeht. Da bin ich bei dir. Aber sonst, also ich würde die Jungs jetzt erstmal durchspielen lassen, bis halt wirklich einer komplett abfällt.
Ja, gerade so die Position hinten links, das ist, glaube ich, dann auch wirklich arg vom Gegner abhängig. Wenn du davon ausgehen kannst, dass du so einen Gegner hast, der, wo du auch mit einem Linksverteidiger dann mal ein bisschen offensiver agieren kannst, da kannst du schon den Jagba dann laufen lassen. In anderen Fällen würde ich dann auch eher auf Zavelas zurückgreifen, wobei ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, wie so sein Standing in der Mannschaft und bei Fee jetzt wirklich ist. Also, das ist schwierig einzuschätzen. Rode gefällt mir eigentlich immer ganz, ganz gut. Ja, du kannst mal, weil halt auch viel mit Laufarbeit verbunden ist, da mal einen Matt Moore zu bringen. Allerdings, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war in dem einen Spiel oder in einem der letzten, wo Matt Moore von Anfang an dabei war, er jetzt auch nicht so der Goldjunge schlechthin. Also, ich gehe erstmal davon aus, dass man die Mannschaft so, wie sie da jetzt unterwegs ist, laufen lassen wird und das auch laufen lassen sollte, es sei denn, es gibt da jetzt irgendwelche großen Ausreißer im Training.
Ja gut, dann ist die Aufstellung gegen Duisburg klar. Ja, ansonsten, ich meine, was ist zu Duisburg zu sagen? Ja, wir fahren hin. beziehungsweise die kommen zu uns. Holen 3 Punkte. Munter putzen, weiter geht's. Also, was will ich
Bringen
dazu
drei Punkte in
sagen?
dem Fall.
Ja.
Na dann.
Also das ist für mich reine Formsache. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber alles andere als 3 Punkte will ich da nicht sehen.
Wenn wir uns nicht völlig blöd anstellen, sollte dem ganzen Sieg nichts im Wege stehen. Die Frage wäre dann halt nur, wie hoch.
Also für mich ist das Gleiche, die Frage, wie hoch. Im Moment, du hast einen Lauf, du musst irgendwie deine Heimspiele gewinnen, haben wir ja auch schon öfter mal gesagt. Duisburg geht es irgendwie nicht so wirklich gut. Die eiern da so vor sich hin. Und vor dem Hintergrund, dass Düsseldorf marschiert, dass Fürth marschiert, einfach gewinnen, putzen, fertig.
Ja, aber wir können auch davon ausgehen, dass wir jetzt dann kein Spiel mit Vollgas über 90 Minuten sehen werden, weil ja dann ein paar Tage später das berühmte DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern auf dem Papier steht. Also du wirst davon ausgehen können, dass man versuchen wird, schnell zwei oder auch drei Tore zu machen und dann das Ganze kontrolliert über die 90 Minuten zu bringen, ohne sich jetzt großartig anstrengen zu müssen.
Was
Was
ja
sehr
auch
clever wäre.
okay ist, ja.
Ja, also ich will
Also
nur halt.
anders formuliert, ich fände es klasse, wenn sie genau das hinbekommen würden. Also weil das, um vielleicht nochmal auf Bochum zurückzukommen, das ist das, was mir noch fehlt, ist so diese Souveränität. Wenn sie das jetzt zum Beispiel gegen einen ja, eher schwächer zu erwartenden Gegner wie Duisburg am Sonntag auf den Platz bringen, um sich dann wirklich, das meine ich jetzt positiv, gegen Kaiserslautern zu schonen, dann fände ich das den nächsten Schritt, den die Mannschaft macht, und wunderbar.
Dann wäre jetzt die Frage nach dem wie hoch, und das beantwortet man am besten mit einer Tipprunde, und die bezaubernde Alex darf anfangen.
Ja, was sage ich denn da? Also ich glaube, das wird auf ein 2-0 auslaufen. Ich glaube nicht, dass Duisburg ein Tor schießen wird. Zumal will ich das auch gar nicht bei uns zu Hause sehen. Und ansonsten, ja, zwei frühe Tore in der ersten Halbzeit, Gang rausnehmen, nochmal ein bisschen wechseln, Kräfte schonen, und dann geht's nächste Woche an die wirklich wichtigen Themen ran.
Herr Jesus.
Ich dachte, ich krieg jetzt irgendwie die Begrüßung mit der bezaubernde Jesus, aber nein, ist schon okay.
Ich kann doch hier nicht so schamlos lügen, es hören doch Leute zu.
Ja, ist schon registriert, René, ist okay. Ich sehe es ein bisschen anders als die bezaubernde Alex, und zwar glaube ich, dass es ein 4-0 geben wird. Also ein
Okay.
locker herausgespieltes 4-0. Die Jungs wollen sich noch mal ein bisschen zeigen, noch ein bisschen warm schießen für Kaiserslautern. Und ich glaube, dass Duisburg kein wirklicher Gegner ist im Moment, so wie der Lauf ist. Und von daher sage ich mal ein gepflegtes 4-0.
Okay, ich würde dann eher der bezaubernden Alex da zustimmen wollen. Ich denke auch, dass wir zwei Tore sehen werden, die werden von uns kommen, die werden relativ früh im Spiel geschossen, und danach wird man das Ganze kontrolliert über 90 Minuten bringen. Also wahrscheinlich können wir so ab der 40. Minute spätestens den Fernseher ausmachen, oder wer halt im Stadion ist, sich dann an den Wurststand begeben. Und ja,
Heribert
nee.
Bruchhagen treffen.
Genau.
Apropos Wurst und Heribert Bruchhagen, habt ihr die Bilder gesehen nach dem Abpfiff vom letzten Spiel gegen Bochum? Wie sich der Harry
Selbstverständlich.
gefreut hat. Ey, ich hätte Tränen
Selbstverständlich.
lachen können. Ein Bild für die Götter. René, falls du es noch nicht gesehen hast, du solltest es dir angucken.
Und ich frage mich aber, warum? Also, was ist
Warum
irgendwie das Ding,
man
dass
es
er da
sich
so aus
angucken
abgegangen
sollte?
ist?
Achso.
Nee, der geht einfach ab wie Schmitz' Katz. Und
Ja,
das ist
genau.
göttlich.
Warum ausgerechnet gegen Bochum?
Fragt man sich.
Rufen an, fragen ihn, erzählt's uns nächste Woche.
Ich glaube, das war einfach so eine allgemeine Euphorie heraus. Das Spiel lief gut, er hat sich gut unterhalten gefühlt und rieb sich dann die Hände.
Vielleicht war ihm auch einfach kalt.
Nee, schau's dir einfach mal an.
Okay.
Was man aber auch dazu sagen muss, also Herr Bruchhagen, wer auch immer Ihnen morgens die Kleidung rauslegt, den lilanen Pulli nicht mehr nehmen.
Das war die Rubrik Modeberatung von der bezaubernden Alex.
An der Stelle erwarte ich eigentlich das nächste Mal noch irgend so ein Jingle, ja?
Sowas?
Sie mich weiter bei Ihrer Wurst stören.
Ganz genau.
Okay.
Okay.
Sehr schön. Wir könnten auch klatschen danach. Reicht. Ja, das war's dann, was das Thema Ausblick angeht. Haben noch zwei kleine Themen auf der Liste. Einmal wünschen wir dem Martin Fenin von dieser Stelle aus hier auch gute Besserung. Konnte da ja einiges lesen, liegt ja seit letzter Woche im Krankenhaus. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und seine Karriere fortsetzen kann entsprechend. Und dann haben wir noch ein kleines Thema abseits vom Fußball, und zwar jetzt aber auch die Stadt Frankfurt betreffend, oder zumindest ja, eigentlich schon die Stadt Frankfurt. Und zwar gab es den Marc, der sich vor einiger Zeit das Projekt ausgesucht hat, so ein paar Timelapse-Aufnahmen von Frankfurt zu machen. Es sind ein paar wunderschöne Aufnahmen entstanden, die er jetzt in zwei Videos zusammengefasst hat. Es gab auch ein paar schöne Geschichten, wo er dann abends, nach dem, was er da erzählt hat, von der Polizei einkassiert wurde, weil sich irgendjemand belästigt gefühlt hat, nachdem er mehrere Stunden mit seiner Kamera am selben Platz gestanden hat, um Bilder zu machen, und sich dann wohl die Polizisten alle 800 oder 900 Bilder, die er an dem Abend gemacht hat, dann der Reihe nach angeguckt haben. Also die scheinen auch viel Zeit zu haben.
Der Marc ist aber auch ein gefährlicher Typ, du, ne? Also bei dem
Ja,
wechsle ich auch mal die Straßenseite, wenn der einem begegnet. Und wenn der da duster in der Kammer mit der Kamera steht, puh,
das
beängstigend.
kann schon bedrohend aussehen, definitiv.
Normal, Alter.
Jedenfalls sind zwei sehr, sehr ansprechende Videos rausgesprungen. Er hat auch sehr tolle Musik, wie ich finde, dazu rausgesucht. Das eine ist knapp über eine Minute lang, das andere so knappe 2 Minuten. Hat, glaube ich, irgendwie 80.000 Bilder da jetzt geschossen und weit über 30 Stunden irgendwo in Frankfurt gestanden und diese Aufnahmen gemacht. Von daher sollte das auf jeden Fall hier Erwähnung finden. Ich schmeiß den Link zur Facebook-Page in den Blog, beziehungsweise in den Shownotes zu dieser Folge. Schaut es euch einfach mal an. Wenn es euch gefällt, dann klickt halt auch entsprechend und hinterlasst einen Kommentar. Da würde er sich, glaube ich, schon sehr, sehr drüber freuen. Ja, Liste ist durch. Habt ihr noch etwas zu sagen? Gut. Dann wären wir durch für diese Woche. Wir freuen uns auf mal mindestens 20 spannende Minuten gegen Duisburg am Sonntag. Freuen uns noch viel, viel mehr auf 90 spannende Minuten gegen Kaiserslautern in der Woche drauf. Wir müssen mal gucken, wie wir das die Woche dann mit der Aufnahme machen. Wir werden aber auf jeden Fall den Termin rechtzeitig dann raushauen und ja, vielleicht gibt es dann an dem Wochenende danach dann auch noch irgendwie was Neues. Mal sehen. In diesem Sinne wünschen wir allen ein schönes Fußballwochenende. Macht's gut.